HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
The Iranian regime continues to fuel conflict, terror and turmoil throughout the Middle East and beyond.
Man be sazman enerji atomi.
Ich habe der iranischen Atomenergiebehörde Anweisungen gegeben, sich gegebenenfalls für Schritte vorzubereiten und die industrielle Anreicherung uneingeschränkt wieder aufzunehmen.
Durch die Sanktionen wird gerade für die Mittelschicht im Iran das Leben zunehmend schwieriger werden.
Es stärkt die Hardliner, es stärkt die Konservativen. Die haben schon immer gesagt, dass dieser Atomdeal mit den USA ein Fehler ist. Man könne den USA nicht vertrauen.
Wir fordern jede Nation, die das zerstörerische Verhalten der iranischen Republik satt hat, dazu auf, sich unserem Feldzug anzuschließen.
Ich schätze die entschlossene Haltung von US-Präsident Trump sehr. Ich begrüße es, dass er dieses schlechte Abkommen beendet und die Aggressivität Irans aufhält.
Ich habe kein gutes Gefühl und versuche alles zu tun, um rauszukommen aus dem Iran. Es ist nicht mehr möglich, hier zu leben.
Vielleicht möchte der Präsident der USA ja die Hardliner in Teheran unterstützen und die kompromissbereiten und für die Verhandlungen offeneren Politiker und Mullahs im Iran schwächen. Trumps Ablehnung des Atomdeals und die Wiedereinsetzung der Sanktionen haben jedenfalls diese Wirkung. Iran wird nicht schwächer, sondern gefährlicher, sagen die politischen Beobachter, die sich in der Region auskennen. Der aufkeimende Unmut in der eigenen Bevölkerung dürfte die Mullahs zu mehr Unterdrückungsmaßnahmen greifen lassen. Das wäre das bewährte Reaktionsmuster aus der Vergangenheit. Auch die Forderung nach Regimewechsel ist übrigens ein bekanntes Reaktionsmuster auf unliebsame Regierungen irgendwo in der Welt. Bewährt hat sich dieses Muster allerdings nicht, weder in Afghanistan noch im Irak und auch nicht in Syrien. Soll den schlechten Beispielen also jetzt noch eines folgen? Regimewechsel am Persischen Golf, USA gegen Iran, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Also, es gibt da den Vertrag, der den Iran daran hindern soll, die Bombe zu bauen. Atomdeal wird dieser Vertrag vom US-Präsidenten genannt und die internationale Atombehörde sagt, der Iran halte sich an diesen Deal, an seinen Teil des Vertrages. Donald Trump, der solche Deals ja eigentlich liebt und der sich selbst ja für den größten Dealmaker der Welt und aller Zeiten hält, mag diesen speziellen Deal gar nicht. Vielleicht, weil sein Amtsvorgänger Obama den Vertrag unterschrieben hat, vielleicht auch, weil der Deal den Iran nicht dazu gebracht hat, anders zu agieren als vorher. In der Sache Atom schon, aber sonst eben nicht. Deshalb nun die USA. Die tun jetzt, was aus der Sicht der Trump-Administration das einzig Richtige ist.
Im Ton moderater, in der Botschaft jedoch unnachgiebig. Im Vorfeld des heutigen Stichtages hat Präsident Trump keine Gelegenheit ausgelassen, seinen harten Kurs gegen Teheran zu bekräftigen.
The Iranian regime continues to fuel conflict, terror and turmoil throughout the Middle East and beyond.
Das iranische Regime heizt weiterhin Konflikte, Terror und Aufruhr an im Nahen Osten und darüber hinaus, so Trump. Diesen weiteren Zusammenhang und nicht nur allein den Verdacht, der Iran arbeite weiter heimlich an einem Atomprogramm, hat die US-Regierung immer wieder zur Rechtfertigung angeführt. Das Abkommen war in Washington von Anfang an hoch umstritten. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton fühlt sich im Nachhinein bestätigt.
One of the theories of President Obama and Secretary of State Kerry was that the nuclear deal.
Präsident Obama und sein Außenminister Kerry haben geglaubt, der Iran würde sein Verhalten ändern durch das Abkommen und milliardenschwere Geschäftsbeziehungen, argumentiert Bolton, das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Trump-Regierung wirft dem Regime in Teheran vor, in sämtlichen Konflikten des Nahen Ostens eine unrühmliche Rolle zu spielen, in Syrien, im Libanon, im Gazastreifen, im Irak und im Jemen. Zudem habe das Abkommen dem Iran gestattet, weiter an seinem umstrittenen Raketenprogramm zu arbeiten.
Why do they want more ballistic missiles?
Warum wollen die wohl mehr ballistische Raketen, so Boltons rhetorische Frage. Sicher nicht, um Wettersatelliten ins All zu schießen. Die wollen Träger für nukleare Sprengköpfe.
This is how they deliver nuclear weapons.
Das ist es, was die Trump-Regierung meint, wenn sie argumentiert, Teheran verstoße gegen den Geist des Abkommens. Mit Ablauf des heutigen Stichtages treten Teile der ursprünglichen Sanktionen wieder in Kraft. Der Iran soll keine Dollar mehr erwerben können und nicht mehr mit Gold und anderen Edelmetallen sowie einer Reihe anderer Metalle und Rohstoffe handeln dürfen. Applaus für das Sanktionsregime kommt vom parteilosen Senator Joe Lieberman. Der Falke und frühere Demokrat hatte sich mit seiner Partei über den Irakkrieg entzweit. Jetzt setzt Lieberman auf eine breite Front gegen Teheran.
The most important thing is that most foreign businesses will not invest in Iran.
Das Wichtigste ist, dass die allermeisten ausländischen Unternehmen nicht mehr im Iran investieren und dass sich diejenigen wieder zurückziehen, die nach Abschluss des Abkommens damit angefangen haben. Lieberman weiß natürlich, dass die Trumpsche Iran-Politik von den übrig gebliebenen Unterzeichnern des Atomabkommens, darunter Deutschland, kritisch gesehen wird. Aber er sagt mit einer gewissen Genüsslichkeit, durch die Sanktionen müssen die sich überlegen, ob sie mit einer der kleinsten Volkswirtschaften der Welt Handel treiben wollen oder mit Amerika, der finanziellen und wirtschaftlichen Hauptstadt der Welt.
The United States, which is the financial capital, business capital of the world.
Sebastian Hesse war das aus Washington. Und auch dort sitzt Bastian Hermisson als Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Tag dorthin.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Es gibt da einen Punkt, den ich eben im Beitrag von Sebastian Hesse gehört habe, nämlich die Hoffnung, der Iran würde seine aggressive Außenpolitik ändern durch den Atomdeal. Sie habe sich nicht erfüllt. Das ist jetzt eine der Begründungen für die Aufkündigung dieses Vertrages, aber davon ist in dem Vertrag überhaupt nicht die Rede. Also es geht da um die Atombombe, die verhindert werden soll, aber nicht um die restliche iranische Außenpolitik. Haben die den Vertrag überhaupt gelesen da in Washington?
Das schon. Davon kann man nicht ausgehen, dass wir ihn nicht mehr kennen. Aber die Kritik an dem Vertrag, die schon zu der Zeit, als Obama den Vertrag ja mit verhandelt hat, von republikanischer Seite sehr stark war in Washington, das kam in ihrem Beitrag ja auch vor, war stets, dass der Vertrag schlichtweg die zentrale Frage aus Sicht der Trump-Regierung und vieler Republikaner, nämlich die destabilisierende Rolle Irans in der Region, nicht adressiert und dass es gerade deswegen einen neuen Vertrag bräuchte. Also es ist nicht so, dass sie sagen, der Iran verstößt jetzt gegen den Vertrag und dass das das zentrale Argument ist, sondern dass das Argument ist, dass der Vertrag ohnehin nie hinreichend war. Man muss ihnen zumindest so weit recht geben, dass es in der Tat stimmt, dass der Iran eine destabilisierende Rolle in der ganzen Region spielt. Von der Analyse her, denke ich, haben Sie recht. Schwieriger wird es in der Frage, was Sie dann als Schlussfolgerung daraus ziehen.
Es ist aber nicht besonders logisch, dass ich einen Vertrag kündige, in dem es um eine Sache nicht geht, die ich gerne hätte. Da müsste ich vielleicht noch einen Vertrag machen,
genau,
um die andere Sache zu regeln, oder?
Das ist genau das Problem. Deswegen waren Macron und Merkel im Frühjahr beide in Washington und haben intensiv mit der Regierung darüber gesprochen, inwieweit man jenseits dieses Atomabkommens zusätzliche Verträge oder Vereinbarungen finden könnte, die andere Aspekte einschließlich der Rolle Irans in der Region adressieren. Das ist aber eben kein Argument, diesen Vertrag aufzukündigen, ohne etwas an seine Stelle setzen zu können. Das gießt mehr Öl ins Feuer an der Stelle.
Sämtliche Geheimdienste, auch der US-amerikanische und die offiziellen Atomkontrolleure, die ja eingesetzt worden sind mit diesem Vertrag, sagen, der Iran halte sich an das Atomabkommen. Man hätte also tatsächlich einen Vertrag zum ersten Mal in der Geschichte, der ein Land daran wirklich hindert, die Atombombe zu bauen. Das wäre doch eine friedensstiftende Maßnahme. Und darauf könnte man doch, wenn man diesen Vertrag einhält, etwas anderes aufbauen.
Das ist eine technische und eine inhaltliche Betrachtung, die ich teilen würde an der Stelle. Aber das Schwierige ist, dass es hier aus Sicht der Trump-Regierung und von Donald Trump selbst viel stärker um politische Motivlagen geht. Also und zwar innen- und außenpolitische. Rein innenpolitisch muss man sich vor Augen führen, im November stehen Kongresswahlen an hier in den USA, die ein Stück weit auch ein Referendum über Donald Trumps Präsidentschaft sein werden. Und mit dem Rückzug aus dem Abkommen hat er ein zentrales Wahlkampfversprechen erfüllt. Da hat er nie einen Hehl draus gemacht im Wahlkampf, dass das ein Ziel von ihm ist. Es gibt da keinerlei Widerstand innerhalb der eigenen Partei. Auch bei Republikanern war dieses Abkommen immer unpopulär. Er zeigt damit Stärke, er verdrängt nebenher die Russland-Ermittlungen gegen ihn für ein paar Tage aus den Schlagzeilen. Wirtschaftlich sind die Folgen für die USA auch überschaubar. Und von daher hat er starke innenpolitische Gründe, diesen Schritt auch mit der harten Sanktionspolitik jetzt zu gehen. Außenpolitische Gründe gibt es auch. Das hat aber nichts mit einer regionalen Strategie zu tun, auf die Sie ja eher anspielen.
Genau, die ich gerne hätte, aber natürlich vermisse. So ist es eigentlich. Donald Trump sprach und twitterte in diesem Zusammenhang jetzt vom Regimewechsel. Auch sein Sicherheitsberater hat davon gesprochen. Mit diesem Ansinnen haben schon seine Vorgänger vor Obama, also seine Vorvorgänger, viel Unheil in der Region angerichtet, womit wir wieder in dieser Region wären. Geht das jetzt so weiter? Will sagen, kann man absehen, dass irgendwann dann auch die militärische Eskalation folgt, wie das im Irak auch war?
Offiziell ist die Politik der Administration derzeit weiterhin keinen Regimewechsel anzustreben, aber implizit klingt das natürlich durch, weil die Politik dieser Sanktionen ist klar darauf ausgerichtet, entweder den wirtschaftlichen Druck auf den Iran so stark zu machen, dass der Iran zurück an den Verhandlungstisch kommt als geschwächter Verhandler, oder den wirtschaftlichen Druck eben so stark zu machen, dass er letztlich zu einem Wandel des Regimes führt. Und das ist auch eine der größten Gefahren aus meiner Sicht dieser Sanktionspolitik. Dass Iran sich als Regime selbst bedroht fühlt und deswegen sagt, die Atomwaffe ist unsere einzige wirkliche Überlebensstrategie als Regime. Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem wir vor ein paar Jahren waren, zu dem das Abkommen diente und wieder in der Situation eines Risikos einer nuklearen Aufrüstung in der ganzen Region. Also dieses Risiko ist auf jeden Fall eins, das mit der Entscheidung der US-Regierung jetzt stärker geworden ist.
Jetzt sagen einige Beobachter, dieses Vertrag, also der Atomdeal, ist ja von 5+1 ausgehandelt worden, also von den 5 UN-Vetomächten, wo die USA dazugehören, plus Deutschland. Und diesem plus Deutschland, dem würde jetzt eine besondere Vermittlerrolle zufallen. Sehen Sie das auch so? Kann Merkel, kann die deutsche Diplomatie da irgendwas machen?
Ich denke, der Schlüssel auch der erfolgreichen Verhandlung war ja, dass Deutschland im EU-Kontext mitverhandelt hat. Das iranische Atomabkommen ist ja quasi auch ein Kronjuwel der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik gewesen, als es erfolgreich verhandelt wurde. Und ich sehe die Rolle Deutschlands deswegen immer im europäischen Kontext. Da ist sie aber ohne Frage wichtig. Ich meine, was Donald Trump hier macht, ist letztlich eine Erpressung der Europäer, wie er das an anderer Stelle mit den Stahlzöllen oder bei den Verteidigungsausgaben ja auch betreibt. Das ist schädlich für das transatlantische Verhältnis. Das Wichtige aber an der Stelle ist, dass Europa an der Stelle nicht einknicken darf. Auch wenn wirtschaftlich es vielleicht begrenzt ist, was europäische Unternehmen bereit sein werden, im Iran weiterhin zu investieren. Aber zumindest diplomatisch ist Deutschland gefordert, aber im europäischen Kontext gefordert, die diplomatischen Kanäle offen zu halten, nach Washington, nach Jerusalem, aber auch nach Teheran. Und wenn es beispielsweise letztlich doch zu Verhandlungen kommen sollte, worauf ich denke, wir alle hoffen sollten, dann müssten wir in Europa bereitstehen, diese zu begleiten, zu unterstützen. Das ist ja auch in unserem Interesse. Und da spielt Deutschland natürlich eine Rolle, aber im Konzert mit Frankreich, mit Großbritannien und mit der EU selbst.
Bastian Hermison, der Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank dahin. Und genau da an dieser Stelle möchte ich weitermachen. Kann man eine Eskalation der eben beschriebenen Art eigentlich noch abwenden? Ja, vielleicht, wenn man das Atomabkommen doch irgendwie rettet. Und das genau will die Europäische Union versuchen.
Als das Iran-Abkommen vor 3 Jahren beschlossen wurde, konnten sich das nicht mal die Amerikaner vorstellen, dass Amerika den Atomdeal aufkündigt und sogar die Alliierten abstraft, wenn sie weiter mit dem Iran Geschäfte machen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker setzt auf Business as usual, ohne Trump, aber mit Teheran.
Die Europäer sind geschlossener Auffassung, dass wir die Übereinkunft mit dem Iran respektieren sollen.
Auch für die EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini steht fest:
The nuclear deal is not in the hands of any single country.
Das Abkommen liege nicht in den Händen eines einzigen Staates.
The European Union is determined.
Die EU ist entschlossen, alles zu tun, um die europäische Wirtschaft zu schützen.
And to protect its economic investments.
Schon gestern ein klares Signal mit einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands. Tenor: Wir bieten Donald Trump die Stirn. Für Heiko Maas kommt es auf Geschlossenheit an.
Wenn wir gegenüber den Vereinigten Staaten unsere Interessen behaupten wollen, dann geht das nur als einiges Europa.
Die EU will das Atomabkommen mit dem Iran retten und verhindern, dass US-Sanktionen gegen Iran auch deutsche und europäische Firmen treffen. Mit einem Anti-Sanktionsgesetz gegen Amerika. Donald Trump will auch EU-Firmen notfalls aus dem US-Markt werfen, wenn sie weiter im Iran aktiv sind. Als erstes könnte es Autobauer, Zulieferer und den Maschinenbau treffen. Laufende Aufträge werden nur noch 6 Monate lang geduldet. Ab November sind Reedereien, Banken und Versicherungen dran und der gesamte Ölsektor.
Wir versuchen, den Schaden so klein wie möglich zu halten,
verspricht Außenamtschef Michael Roth. Die europäischen Firmen sollen ermutigt werden, im Iran zu bleiben, nicht nur im eigenen Interesse. Irans Außenminister Mohammad Zarif hatte unlängst damit gedroht, den Atomdeal platzen zu lassen, wenn Investitionen ausbleiben. Wenn die EU den Deal erhalten will, dann muss er wirtschaftlich nachhaltig für uns sein. Die EU muss dann auch mehr Druck auf Amerika machen. Aber der Druck über das Anti-Sanktionsgesetz ist eher vage. Nur kleinere und mittlere Firmen können mit Entschädigungen rechnen, wenn sie ihr US-Geschäft verlieren. Und das ist oft lukrativer als das Iran-Geschäft mit einem Exportvolumen von nur 3 Milliarden Euro im Jahr, allein in Deutschland. Das neue Anti-Sanktionsgesetz gegen die Amerikaner gilt denn eher auch als politische Waffe. Viele EU-Firmen ziehen sich trotzdem zurück. BASF, Peugeot und Citroën. Von den 120 im Iran vertretenen europäischen Firmen wollen viele das Land verlassen. Andere überlegen noch. Siemens stieg 2016 groß ins Iran-Geschäft ein, wollte 50 Lokomotiven liefern. Der Konzern gerät ab heute in den Fokus der US-Sanktionsbehörden. Iran Air bestellte knapp 100 Flugzeuge bei Airbus. Bisher wurde nur eines ausgeliefert. Und auch viele EU-Firmen, die nichts nach Amerika verkaufen, tragen mit dem Iran-Geschäft ein hohes Risiko, wenn sie von Banken kein Geld mehr bekommen, aus Angst vor US-Sanktionen. Die Anti-Sanktionswaffe gegen Trump eher ein Zeichen des guten Willens in Richtung Iran. Und Irans Außenminister Zarif wartet ab, was die Europäer noch nachlegen.
I believe it's a good start and we need to receive those guarantees.
Zarif möchte am liebsten europäische Garantien für den Ausfall des US-Geschäfts. Das bedeutet einen finanziellen Ausgleich. Darauf will sich die EU aber nicht einlassen. Der Atomdeal hängt mehr denn je am seidenen Faden und die transatlantischen Beziehungen werden zum Wirtschaftskrimi.
Der Basar und die Moschee sind die beiden Brennpunkte des öffentlichen Lebens im Iran. Basare, Moscheen, Schreine und Privathäuser, alle schauen psychologisch wie architektonisch nach innen und meist präsentieren sie der äußeren Straßenseite nur kahle, nichtssagende Mauern. Basare und Moscheen haben den Charakter des Öffentlichen, der dem privaten Charakter der Wohnhäuser entgegengesetzt ist. Aber als Gemeinderaum für die Menschen, die sie betreten haben, schauen sie ebenso nach innen wie die Häuser. Zwei Männer, die sich auf der Straße begegnen, sind füreinander einfach zwei Männer. Aber schon seit über 1000 Jahren erkennt das islamische Gesetz den Basar als einen besonderen Lebensraum an. Und rechtlich ebenso wie nach allgemeinem Verständnis begegnen sich zwei Männer dort als zwei Männer im Basar. Als solche haben sie gewisse gemeinsame moralische und sogar gesetzliche Verpflichtungen. Zum Beispiel, dass sie Käufe und Verkäufe mit einer gemeinsamen Kenntnis des aktuellen Marktpreises tätigen. Die Information über die Preise ist tatsächlich der Lebensodem, der das Leben des Basars in Gang hält. Und die Preise pendeln sich auf neue Informationen über Angebot und Nachfrage nach einem so ausgeklügelten Mechanismus ein, dass er fast göttlich erscheint. Dem Propheten Mohammed wird der Ausspruch zugeschrieben, Gott setzt die Preise fest. Und im Mittelalter sagten auch die meisten islamischen Juristen, dass die unsichtbare Hand, die so zuverlässig arbeitet, die Hand Gottes sein müsse.
Ausschnitt aus einer Beschreibung von Roy Matahadeh, US-Amerikaner mit iranischen Wurzeln. Er erklärt die Funktion des Basars in der iranischen Gesellschaft, die der allerdings in der andauernden iranischen Wirtschaftskrise ziemlich eingebüßt hat. Regimewechsel am Persischen Golf, USA gegen Iran, der Tag in HR2 Kultur. Im Iran ist es mal wieder soweit. Die Menschen gehen auf die Straße. Einmal mehr ist die wirtschaftliche Lage der Auslöser. Einmal mehr hat sich der Protest politisiert. Das war zuletzt im Januar so, als bei der Niederschlagung der Proteste nach offiziellen Angaben 19 Demonstranten starben. Jetzt ist schon wieder der erste tote Demonstrant gemeldet worden. Und jetzt wird die wirtschaftliche Lage sich wohl noch weiter verschlechtern, wenn ab morgen die neuen alten US-Sanktionen greifen. Und auch die Proteste dürften eskalieren, so wie die außenpolitische Situation. Karin Senz.
Die Menschen im Iran sind Krisen gewohnt, haben gelernt, damit umzugehen. Und trotzdem spürt man in diesen Tagen eine tiefe, depressive Stimmung. Was kann ich schon sagen? Nichts liegt in unseren Händen und kein Weg steht uns frei. Wir können nur abwarten und müssen uns mit der Situation abfinden, sagt eine junge Frau auf dem Basar von Teheran. Zwar treten die neuen Sanktionen der USA erst noch in Kraft, die Krise ist aber schon voll da. In Zahlen abzulesen an der Landeswährung. Der iranische Rial hat seit Jahresbeginn fast 2/3 seines Wertes verloren. Vielen Menschen geht schlicht das Geld aus. Die Wirtschaft ist am Boden. Ich will heiraten, aber kann mir nicht leisten, Goldmünzen für 45 Millionen Rial zu kaufen und Gold für die Braut. Woher soll ich denn so viel Geld nehmen? Die Staatsmänner sollen an uns denken. Ich hoffe, alles wird wieder billiger. Er formuliert vorsichtig. Andere gehen dafür auf die Straße. Es sind Hunderte in mehreren Städten. Zuerst richteten sich die Demonstranten nur gegen die schlechte wirtschaftliche Situation. Auf Videos im Internet sind auffällig viele Frauen zu sehen, auch viele im Chador, also im schwarzen langen Umhang. Das bedeutet, es beteiligen sich auch welche aus der einfachen Bevölkerung. Allerdings hört man jetzt auch immer mehr Parolen gegen die Mullahs. Nieder mit dem Diktator, rufen sie. Auch für die junge Frau im Bazar von Teheran gibt es klare Schuldige. Die Regierung ist verantwortlich. Der Führer in erster Linie, dann der Präsident und das Parlament. Die Kritik an der Finanz- und Wirtschaftspolitik ist massiv. Es geht um Misswirtschaft und Korruption. Beispielsweise hatte Präsident Hassan Rouhani eine vollständige Kontrolle von Devisengeschäften eingeführt und trotzdem floss Vermögen ins Ausland. So forderte der konservative Freitagsprediger von Teheran, Qasem Sedighi. Die Justiz soll so schnell wie möglich entsprechende Strafen gegen die Wirtschaftsverbrecher verhängen. Die geduldigen Menschen auf der Straße erwarten zu Recht abschreckende Urteile. Er stellt sich also ein Stück weit hinter die Proteste. Jetzt sollen Waren des täglichen Gebrauchs und Grundnahrungsmittel, die importiert werden müssen, subventioniert werden. Mohammad Reza Modudi überwacht für die Regierung die Importe. Die wichtigsten Artikel sind Speiseöl, Rohrzucker, Zucker, Butter, rotes Fleisch, Hühnerfleisch, Eier, Futter fürs Vieh und für die Hühnerzucht. Insgesamt sind es 38 Produkte. Das hilft Husseini wenig in seiner Fabrik mit mehr als 500 Mitarbeitern im Norden des Iran. Er stellt Garn her und hat jetzt schon ohne Sanktionen enorme Schwierigkeiten. Unser Problem ist, einerseits Devisen zu beschaffen, um Rohstoffe zu importieren, und andererseits werden genau solche Produkte aus dem Ausland reingeschmuggelt und unkontrolliert importiert. Diese zwei Faktoren haben uns lahmgelegt. Arbeitsplätze gehen verloren. Junge Menschen finden keinen Job mehr, haben keine Perspektive. Mit den US-Sanktionen wird alles noch viel schlimmer, befürchtet die junge Frau vom Bazar. Ich habe kein gutes Gefühl und versuche alles zu tun, um rauszukommen aus dem Iran. Es ist nicht mehr möglich, hier zu leben. Entweder man bleibt hier und nimmt alles einfach nur noch hin und erwartet nichts mehr vom Leben, oder man flieht. Was anderes bleibt einem nicht übrig.
Natalie Amiri, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Istanbul und Korrespondentin für den Iran und gerade zurück von dort. Guten Tag.
Guten Tag.
Von depressiver Stimmung hat Karin Sens gerade berichtet. Wir können nichts machen, haben wir eben gehört. Aber die Demonstrationen sprechen doch eigentlich eine andere Sprache. Wer depressiv ist, geht doch nicht auf die Straße, oder?
Naja, die Depression beschreibt vielleicht das Herz, aber sie sind auch wütend gleichzeitig. Und diese Wut bringt sie auf die Straße. Und diese Wut gibt ihnen auch den Mut, auf die Straße zu gehen. Denn im Iran ist es nicht so, dass man einfach, wenn man gegen etwas ist, mal schnell auf die Straße kommt, sondern man riskiert seine gesamte Existenz. Und da muss man schon sehr wütend sein, um auf die Straße zu gehen.
Also mutig sind die Leute nach wie vor?
Auf jeden Fall. Und sie nehmen auch immer weniger ein Blatt vor den Mund. Also man hat wirklich Tod dem Diktator früher nie gehört. Sowas wäre ein Riesentabubruch gewesen. Das wäre nicht zu hören gewesen vor, sagen wir, 10 Jahren in der Islamischen Republik. Das hat zum ersten Mal Überhand genommen im Januar und jetzt ist es fast schon Usus geworden, dass man diese Rufe auf der Straße hört. Und das ist natürlich für das Regime ein Weckruf und ein Warnruf, dass es im Moment wirklich wackelt in der Islamischen Republik für das System.
Heißt das, die Mullahs wanken? Ist das tatsächlich eine Folge der angekündigten nächsten Sanktionsschraube?
Ich würde nicht sagen, durch die protestierenden Menschen alleine auf der Straße. Das sind immer noch viel zu wenige. Wir sprechen ja von Hunderten, die auf der Straße sind. Aber die gesamte Situation bringt das ganze System ins Wanken. Die Korruption im Land, der Machtkampf im Land. Es ist ja nicht nur eine Gruppierung, die Politik bestimmt. Es sind viele verschiedene Gruppierungen, die an die Macht wollen. Gerade die Revolutionsgarde hat in den letzten Jahren immer mehr an Macht dazu gewonnen. Ursprünglich waren sie ja ein Elite-Militär, parallel das zum normalen Militär für den Schutz der Islamischen Republik aufgebaut wurde. Nur diese Revolutionsgarde hat unglaublich viele Positionen in der Wirtschaft nun besetzt. Sie kontrollieren die Grenzen, sie intervenieren im Ausland, in Syrien, unterstützen sie Assad. Und diese Revolutionsgarde will immer mehr an die Macht und auch in die Politik und die Politik mitbestimmen. Und das ist ein Riesenproblem für Präsident Rouhani, der ja eher zu den Pragmatikern des Systems gehört.
Heißt das, dass die Sanktionsschraube, die jetzt wieder angezogen wird, ich meine, ich habe das nochmal gerade nachgelesen, Sanktionen gibt es gegen den Iran seit 1979. Richtig. Immer mal wieder angezogen, immer mal wieder ein bisschen gelockert, aber eigentlich kannt man sich damit ja aus im Iran. Heißt das aber jetzt, ist die Wirtschaft so da nieder, dass die Sanktionsschraube, die jetzt nochmal angezogen wird, eine Veränderung tatsächlich bringen kann? Die Trump-Administration twittert ja von Regimewechsel. Oder ist es eher so, dass die Hardliner, weil Sie sagten, Rouhani ist im Hintertreffen, die Hardliner eher gewinnen, denn Rouhani gehört ja zu den Reformern.
Das ist richtig. Also er gehört nicht zu den Reformern, er gehört zu den Reformorientierten, aber so hat er sich auch verkauft. An Reformen hat man eigentlich nichts mitbekommen während seiner Amtszeit. Das ist auch der große Vorwurf der Bevölkerung und gerade der jungen Bevölkerung, die ihm vorwerfen, wir haben dir doch unsere Stimme gegeben, damit es besser wird im Land, damit wir freier leben können. Davon ist nichts passiert. Er hatte damit zu tun, die Wirtschaft zu retten. Das ist ihm komplett entglitten, weil natürlich gleichzeitig ein Faktor stattgefunden hat, den er nicht, denke ich, einkalkuliert hatte, und zwar, dass Präsident Trump Präsident wird. Mit Hillary Clinton hätte man sich vielleicht einigen können, aber Präsident Trump hat schon während des Wahlkampfes gesagt, dieser Deal ist der schlechteste aller Zeiten, der muss zerrissen werden. Und das hat er eingehalten. So, und jetzt ist Präsident Rouhani steht mit dem Rücken zur Wand und die Rückendeckung in der Bevölkerung hat er auch verloren. Und jetzt nähert er sich auch den Hardlinern an, um sein eigenes Überleben zu kämpfen. Hm. Und auch seine Worte werden schärfer den Amerikanern gegenüber. Er hat ja auch damit gedroht, die Meerenge von Hormuz zu schließen, sollten die Amerikaner wirklich das Öl so sanktionieren, wie sie angekündigt haben im November.
Wollte ich gerade fragen, weil eben haben wir aus den USA gehört, dass Trump auch deshalb jetzt die Schraube anzieht in der Außenpolitik, weil in der Innenpolitik Nachwahlen anstehen, Kongressnachwahlen, und er da siegen möchte. Und das eben, Sie haben es eben gesagt, ein Wahlversprechen von ihm war. Wenn die Lage jetzt im Iran eskaliert, könnte ja auch da die Reaktion sein, dann machen wir einen kleinen militärischen Konflikt außerhalb. Der Persische Golf, die Straße von Hormuz, Sie haben es genannt, ist gerade mal 30 Seemeilen breit, also 50 Kilometer. Es gibt iranische Schnellboote, die 30 Seemeilen schnell sind. Das heißt, die sind in einer Stunde auf der anderen Seite und sind mit Raketen bestückt. Damit kann ich jeden Tanker versenken.
Ja, aber das wird kein kleiner Konflikt sein, sondern das wird ein Flächenbrand werden. Und Israel hat schon in der vergangenen Woche angekündigt, das soll sich der Iran bloß nicht trauen. Da werden sie intervenieren. Auch die Saudis werden da etwas dagegen haben. 20% des weltweit vermarkteten Erdöls kommt über diese Meerenge. Der Iran hätte die Möglichkeit, sie zu schließen, hat es noch nie gemacht, hat zwar damit immer wieder gedroht, aber der Iran ist sich dessen bewusst, dass das ein Ausmaß dann an Eskalation annimmt, dem er nicht so schnell Herr werden kann.
Hoffen wir, dass das so bleibt, dass er sich dessen bewusst ist. Nathalie Amiri, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Istanbul und Korrespondentin für den Iran. Recht herzlichen Dank. Regimewechsel am Persischen Golf, USA gegen Iran, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt der zweite Ausschnitt aus Roy Mottahadehs Geschichte vom iranischen Bazar.
Nicht nur die Preise. Auch das Ansehen der Männer wird im Bazar festgelegt, neu bewertet und immer wieder angeglichen aufgrund von Information, die durch das Netz zuverlässiger Freunde fließt. Die Gesellschaft als Ganzes ist ein Sammelbecken für Informationen, denen das inoffizielle Maklerwesen der Moschee und des Bazars letztendlich den gültigen Marktpreis zuteilt. In diesem Sinne ist der Bazar nicht nur ein Feld wirtschaftlicher Betätigung, er ist zugleich eine Region des menschlichen Geistes. Als solche ist er der geradlinige Abkömmling der griechischen Agora und des römischen Forum. Die Griechen und Römer gingen zum Markt nicht nur, um zu kaufen und zu verkaufen, sondern um ihr öffentliches politisches Leben abzuwickeln und sogar ihre öffentlichen Feste zu feiern. Der Bazar war nur selten der Hüter des öffentlichen Lebens, in dem Sinne wie Forum oder Agora es gewesen waren. Aber der Bazar war und ist oft immer noch die maßgebende Instanz, die die Bewertungen festlegt, mit denen die Politiker operieren müssen.
Was jetzt kommt, ist auch eine Geschichte aus einer Art Bazar. Es wird gefeilscht, und zwar über Bargeld. Das ist bei uns in Deutschland abgelegt und es gehört dem Iran. Und dennoch wird er es vielleicht nicht bekommen. Eine Geschichte, die schon mal als Vorspiel für künftige Dramen gesehen werden darf oder auch als klassisches Brettspiel. Die Zwickmühle ist aufgebaut. Bitte ziehen Sie jetzt.
Mindestens 80 Koffer bräuchten die Iraner wahrscheinlich, um 300 Millionen Euro zu verstauen. So viel Geld würden sie gerne bei der Bundesbank abheben. Es handelt sich um iranisches Geld, das der iranische Staat bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank angelegt hat. Ob sie ihr Geld abheben dürfen, ist noch immer unklar. Offiziell prüft die Bankenaufsicht den Antrag noch. Doch letzte Woche hat die Bundesbank ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert. Diese Änderung könnte den Geldtransfer in den Iran erschweren, denn die Bundesbank kann Auszahlungen künftig verweigern. Die Deutsche Bundesbank schreibt:
Die Bank behält sich in begründeten Einzelfällen vor, vom Bargeldgeschäftspartner Erklärungen und Zusicherungen zum Zweck des beabsichtigten Geschäfts zu verlangen.
Es gehe darum, Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Bundesbank sieht sich zum ersten Mal mit einer Anfrage nach Bargeld konfrontiert. Bisher hat sie solche Anfragen deshalb auch nicht prüfen müssen. Dass der Iran mit den 300 Millionen Euro Terrororganisationen wie die Houthi-Rebellen oder die Hisbollah unterstützen will, glauben die USA und Israel. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, die Bundesregierung sei im Gespräch mit der US-Regierung über den Geldtransfer. Die Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Bundesbank wollte die Bundesregierung heute aber nicht kommentieren. Einerseits scheint Deutschland unter dem Druck der USA zu stehen, andererseits setzt sich Deutschland aber auch für deutsche Unternehmen im Iran ein und hält am Atomabkommen mit dem Iran fest. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es:
Die verbleibenden Vertragsparteien des iranischen Nuklearabkommens haben sich verpflichtet, unter anderem an der Aufrechterhaltung effektiver Finanzkanäle sowie an der Weiterführung iranischer Öl- und Gasexporte zu arbeiten.
In den nächsten Wochen soll es weitere Gespräche geben, wie die EU die Zahlungswege und damit den Handel aufrechterhalten kann. Die deutsch-iranische Handelskammer fordert, dass die Bundesregierung eine Bank bestimmt, die mit iranischen Banken Geschäfte machen darf. Anderen Banken sei es nicht zuzumuten, die US-Sanktionen zu umgehen. Außenminister Heiko Maas wiederholte in den letzten Wochen immer wieder:
Wir wollen die Zahlungswege offen halten, aber nach den Sanktionen, die verhängt worden sind durch die Vereinigten Staaten, ist die Lage sicherlich schwierig geworden. Aber wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, dem Iran deutlich zu machen, dass ein vollständiger Rückzug auch des Irans aus diesem Abkommen noch viel größere Nachteile hätte.
Die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran treten nun schrittweise in Kraft. Die iranische Regierung hat deshalb eben auch Angst, ihre 300 Millionen Euro könnten in Deutschland eingefroren werden. Ihr Vermögen bei der Europäisch-Iranischen Handelsbank ist sicherlich um ein Vielfaches größer. Die iranische Währung befindet sich im Sinkflug. Aufgrund der neuen Sanktionen darf der Iran keine US-Dollar mehr kaufen. Der Iran braucht deshalb dringend Euros. Die Prüfung jetzt könnte auch darüber entscheiden, ob der Iran künftig größere Summen in Deutschland abheben darf. Sollte sich die Prüfung der Bankenaufsicht bis Ende August ziehen, dann wird die Bundesbank auf ihre neuen Geschäftsbedingungen bestehen. Sie treten ab dem 25. August in Kraft. Eine weitere Prüfung wird dann von der Bundesbank eingeleitet werden. Die Bundesregierung, so scheint es bisher, möchte keinen offiziellen Einfluss auf den Geldtransfer nehmen.
Isabel Reifenrath hat uns die Millionenfrage erklärt, die sich für den Iran, für die EU und für Deutschland derzeit stellt. Reinhard Baumgarten, lange Jahre unser Korrespondent im Iran und jetzt in der Auslandsredaktion des SWR in Stuttgart und von dort uns zugeschaltet. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir haben bis hierhin gehört in dieser Sendung, wie die USA sich positionieren, wie sie ihre Verbündeten in der Region aufrüsten. Wir haben auch gehört, wie die Situation im Iran ist, aber noch nicht, warum das Land sich so positioniert, wie es das tut und getan hat. Wenn Sie für uns jetzt mal den Standpunkt des Irans einnehmen. Sie waren sehr, sehr häufig da. Sie haben gerade auch noch mal von dort berichtet. Sehen dann auch Sie sich von Feinden umzingelt, als iranisches Regime sozusagen?
Ja, definitiv. Also wir müssen einfach mal die geografische Lage sehen, wie im Osten Pakistan mit Atomwaffen, im Westen der Irak, unsicher von den Amerikanern vor 15 Jahren heimgesucht und verwüstet mit fast 500.000 Toten. Wir sehen, dass der Iran seit 1983 einem internationalen Waffenembargo unterworfen wurde, das im Prinzip und im Kern bis heute gilt. Und wir sehen, dass die Amerikaner eben nach diesem unsäglichen Waffengang von Präsident Bush damals auf den Weg gebracht, sich wirklich umzingelt sahen von amerikanischen Truppen, von amerikanischen Alliierten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Saudi-Arabien, nur Saudi-Arabien, ein Militärbudget hat von 70 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Die Iraner kommen auf 12 bis 15 Milliarden. Und da kann im Iran schon mal schnell das Gefühl aufkommen, oh mein Gott, wir sind ja wirklich umzingelt von Leuten, die uns übel gesonnen sind.
Und sind die Feinde, die Sie umgeben als Iraner, also in nächster Nähe Saudi-Arabien und Israel, militärisch so deutlich mächtiger als Sie selbst?
Naja, wir haben ja die Situation, dass sich beide Seiten jeweils von der anderen Seite bedroht fühlen. Die Israelis fühlen sich natürlich vom Iran bedroht, wenn die ballistische Raketen abschießen zu Testzwecken, auf denen steht, Israel muss vernichtet werden, kann man verstehen, dass Israelis sich bedroht fühlen. Wir haben auf der anderen Seite aber wenig Kenntnis darüber, wie die Iraner selber diese totale militärische Überlegenheit wahrnehmen, mit der sie konfrontiert sind. Wir haben die 5. US-Flotte im Persischen Golf, die zurzeit, glaube ich, nicht, aber in der Regel mit mindestens einem Flugzeugträger ausgestattet ist, eine richtig große Flotte. Wir haben Saudi-Arabien, das Militärbudget habe ich erwähnt, die State-of-the-Art-Flugzeuge aus den USA haben. Wir haben auf der anderen Seite eine iranische Luftwaffe, die das letzte moderne Kampfflugzeug irgendwann Ende der 70er Jahre bekommen hat, ansonsten versucht, mit Marke Eigenbau eine Luftwaffe herzustellen, die natürlich gegen die hochmodernen amerikanischen und zum Teil auch europäischen Kampfflugzeuge der Golfaraber und vor allem der Israelis nicht mithalten kann. Und wenn man das alles mal zusammenzählt, dann haben wir es ja auch mit einem Regime zu tun. Über die Menschenrechtslage haben Sie ja wahrscheinlich im Laufe der Sendung schon gesprochen. Sie ist beklagenswert, aber es ist ein Regime, das natürlich Existenzängste hat. Und was Präsident Trump hier auf den Weg gebracht hat mit diesen Wirtschaftssanktionen, ist ja nichts anderes als ein knallharter Wirtschaftskrieg, der hier angezettelt wird. Wir haben also ein Regime, das aus verständlichen Gründen ums Überleben kämpft und wirtschaftlich, kulturell, aber eben auch militärisch sich bedroht fühlt.
Nun wird aber das, was der Iran tut, als Reaktion auf dieses jahrelange Umzingeln und Einkesseln und die Sanktionen seit vielen Jahren, als Aggression empfunden im Westen, bei den Nachbarn auch. Also das Engagement, die Unterstützung der Hisbollah im Libanon, jetzt in Syrien, immer wieder subversive Aktivitäten, die ihm vorgeworfen werden, im Irak, Unterstützung im Jemen und so weiter und so weiter. Warum tritt, wenn die Feinde so stark sind, der Iran als Aggressor auf? Oder ist das gar keine aggressive Politik?
Na, der Iran betreibt schon eine Politik, die es ist kein Friedenschor. Es gibt Gerichtsurteile. Denken wir an Mykonos, denken wir an die iranischen Aktivitäten im Ausland, denken wir an die Verknüpfungen, die hergestellt werden zu einem Anschlag auf das jüdische Zentrum in Buenos Aires. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass der Iran eben nicht nur zu Hause sitzt, Nägel kaut und zagt, sondern dass der Iran selber auch mit den Revolutionswächtern eben aggressiv unterwegs ist. Nehmen wir jetzt den Jemen, nehmen wir den Libanon, nehmen wir Syrien und den Irak. Aber vieles wird maßlos übertrieben und aufgebauscht. Vor allem das iranische Engagement im Jemen wird total übertrieben und aufgebauscht. Also so wie der Iran im Jemen dargestellt wird, sind es ja die maßgeblichen Kräfte, die diesen Aufstand im Jemen, die Houthis noch befeuern. Das zweifle ich ganz massiv an und da stehe ich auch nicht alleine. Der Iran hat dort einen Einfluss, hat Waffen geliefert, aber der Einfluss Irans im Jemen wird maßlos übertrieben. Wenn man jetzt andere Länder nimmt, wie zum Beispiel den Irak, dann kann man sehen, aus iranischer Sicht, in den 80er Jahren von 1980 bis 88 wurde dem Iran ein Krieg aufgedrängt vom Irak.
Der Irak wurde unterstützt. Ja.
Genau. Der Irak wurde unterstützt nicht nur von den Vereinigten Staaten und von Saudi-Arabien, sondern auch von den Europäern. Und es wurde eben während dieses Krieges dieses Waffenembargo gegen den Iran verhängt. Also hat der Iran ein großes Interesse daran, mitzumischen bei der Frage, wer hat im Irak das Sagen? Nehmen wir den Libanon, nehmen wir Syrien, wo der Iran sich gerade stationiert und in Position bringt, das kann man als strategische Vorwärtsverteidigung werten. Der Iran ist waffentechnisch den Golfarabern, Israel und den Vereinigten Staaten hoffnungslos unterlegen. Und was der Iran jetzt macht, eben um die Möglichkeit zu haben, asymmetrische Kriege zu führen, also nicht Panzer gegen Panzer, Flugzeug gegen Flugzeug, sondern eben mit anderen Mitteln. Was der Iran nun macht, ist, er setzt Proxys ein, Stellvertreter, Hisbollah zum Beispiel im Libanon oder die Hashad al-Shaabi im Irak, das sind schiitische Milizen. Er setzt also ganz bewusst auch im Syrien-Konflikt Proxy-Truppen ein, die sozusagen eine Vorwärtsverteidigung garantieren, weil der Iran mit den militärischen Möglichkeiten, die er hat, gar nicht die strategische Tiefe hat, sich an die eigenen Grenzen zurückzuziehen. Er schafft sich also einen größeren geografischen Raum, um eine strategische Tiefe für die Verteidigung des eigenen Landes zu schaffen.
Wenn dieses Land jetzt noch weiter unter Druck gesetzt wird, dieses Regime noch weiter unter Druck gesetzt wird, von Regimewechsel die Rede ist, bedeutet das, diese Politik wird noch härter durchgeführt?
Es bedeutet auf jeden Fall, dass die Politik beibehalten wird. Das, was wir dem Iran als Aggression und als Expansion unterstellen, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als der Spiegel dessen, was die Amerikaner und auch die Golfaraber an Fehlern begangen haben im Nahen Osten. Nehmen wir jetzt mal den Fehler von George W. Bush, ja, diesen Bush-Krieg, den er angezettelt hat 2003. Der sich natürlich gegen den Irak richtete, der aber ein derartiges Chaos und ein Fiasko angerichtet hat, wovon der Iran letztlich in diesen 15 Jahren profitiert hat. Seit 2011 sind die Amerikaner ja auf Wunsch von Präsident Obama ganz raus aus dem Irak, mehr oder weniger ganz raus. Sie haben noch Militärberater dort. Und davon profitiert hat letztlich der Iran, der in dieses Vakuum eingedrungen ist. Der Iran profitiert ebenfalls auch von dem entstandenen Vakuum in Syrien. Er profitiert natürlich davon, dass der Libanon ein instabiles Gebilde ist und versorgt eben seine eigenen Proxys, die Hisbollah im Libanon.
Reinhard Baumgarten, lange Jahre unser Korrespondent im Iran. Recht herzlichen Dank. Regimewechsel am Persischen Golf, USA gegen Iran, der Tag in HR2 Kultur. Und weiter geht es mit der Beschreibung der Funktion des Bazars im Leben des Irans.
Kocht das politische Leben einmal über, dann bleibt der Bazar nicht mehr nur die öffentliche Bewertungsinstanz, er wird zum unmittelbaren Schauplatz politischer Äußerung. Zu solchen Zeiten ist der Bazar, wie der klassische persische Ausdruck lautet, in Unordnung, womit gemeint ist, dass die Leute in erregtem Zustand ein- und ausgehen und offenbar kurz vor Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen stehen. Wenn der Bazar zum Überkochen kommt, macht er einfach zu. Straßen mit verriegelten und verrammelten Ladenfronten machen deutlich, dass die Händler nicht gewillt sind, das normale Leben weitergehen zu lassen, bevor nicht die öffentliche Angelegenheit ausgetragen ist.
Aufruhr im Bazar, Ausschnitte aus einer Beschreibung von Roy Motahadeh, Historiker für die Geschichte des Mittleren Ostens in Harvard. So wie der Iran sich von Feinden umzingelt sieht, wie vorhin gehört, von Reinhard Baumgarten erklärt, so geht das auch Israel, dass sich jetzt auch auf neuen Wegen in die iranische Politik einmischt, auch eine Art von Vorwärtsverteidigung, und zwar in die Innenpolitik. Die Strategien gleichen sich. Der Iran etabliert von ihm versorgte Kämpfer in den kriselnden Regionen des Nahen und Mittleren Ostens. Israel versucht, den Iran zu destabilisieren. Tim Aßmann aus Tel Aviv.
Dass der Iran Israels Regierungschef Netanyahu Sorgen bereitet, ist bekannt. Relativ neu ist, dass Netanyahu sich Sorgen um die Iraner macht. Konkret geht es ihm um das Schicksal von Fatameh. Sie sei 15, sagte Netanyahu vor kurzem in einer YouTube-Botschaft. Fatameh leide unter Umweltverschmutzung und Strommangel im Iran, während dort viel Geld für anderes ausgegeben werde. Billions wasted moving Iran's army to Syria. Milliarden rausgeworfen für die iranische Armee im Syrien-Einsatz, Milliarden verschwendet, um Nuklearwaffen zu bekommen, Milliarden für den Krieg im Jemen. Fatameh mag eine erfundene Person sein, aber ihre Geschichte ist echt und die von Millionen Iranern. Das Regime in Teheran unterdrücke die Menschen und verweigere ihnen Wachstum sowie ein Leben in Würde und Respekt, erklärte Netanyahu weiter in dem Internetvideo, das sich ganz offensichtlich an die iranische Öffentlichkeit richtete. Dass Israel einen Regimewechsel im Iran begrüßen würde, ist nicht neu. Die Regierung in Jerusalem sieht den Iran als größte Bedrohung der eigenen Sicherheit und glaubt nicht daran, dass die aktuelle iranische Führung jemals zu friedlichen und normalisierten Beziehungen mit Israel bereit sein wird. Auf die Frage, welche Probleme sein Land habe, hatte Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman vor einigen Monaten eine ebenso kurze wie klare Antwort.
We have three problems. Iran, Iran and Iran.
Überall Iran. Diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man israelischen Politikern, Militärs und Sicherheitsexperten in den vergangenen Monaten zuhört. Im Norden sieht sich Israel zum einen durch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon und ihr Raketenarsenal bedroht und betrachtet zum anderen die iranische Militärpräsenz im syrischen Bürgerkrieg mit Sorge. Verteidigungsminister Lieberman.
We will prevent at any cost.
Wir werden um jeden Preis verhindern, dass der Iran auf syrischem Boden einen Vorposten gegen Israel errichtet. Wir behalten uns vor, überall in Syrien einzugreifen. Gesagt, getan. In den vergangenen Monaten flog Israels Luftwaffe mehrfach Einsätze in Syrien gegen Ziele, die die israelische Armee dem Iran und verbündeten Milizen zuordnet. Auf diplomatischer Ebene suchte Israels Premier Netanyahu die Unterstützung Russlands, um Irans Einfluss in Syrien einzudämmen. Offenbar mit Erfolg. Zumindest zur israelischen Grenzregion halten der Iran und seine militärischen Partner in Syrien, offiziellen russischen Erklärungen und israelischen Medienberichten zufolge, nun Abstand. Vor kurzem drohte Benjamin Netanyahu dem Iran dann mit Blick auf eine Meerenge im Roten Meer. Die mit dem Iran verbündeten jemenitischen Houthi-Rebellen hatten dort Schiffe angegriffen, auf einer auch für Israel wichtigen Route. Netanyahu sagte an die Adresse Teherans:
Im Iran interesse.
Wenn der Iran eine Blockade versucht, bin ich sicher, dass sich eine entschlossene Koalition bilden wird, um das zu verhindern. Zu dieser Koalition wird auch Israel mit allen seinen Waffen gehören. Größte israelische Sorge mit Blick auf den Iran ist aber weiterhin dessen mögliches Streben nach einer Atomwaffe. Für die israelische Regierung und mehrheitlich auch für die Bevölkerung steht fest, dass der Iran die Bombe weiter will. In einer Umfrage im Mai sprachen sich rund 40% der befragten Israelis dafür aus, dass ihr Land notfalls im militärischen Alleingang verhindern solle, dass der Iran Nuklearwaffen bekommt. Vor diesem Hintergrund stoßen der Austritt der USA aus dem Atomdeal und die Aufnahme von Sanktionen in Israel auf große Zustimmung.
Tim Aßmann war das aus Tel Aviv. Und am Telefon jetzt Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und Berater mit Schwerpunkt Nahe Osten. Guten Tag, Herr Lüders.
Schönen guten Abend, hallo.
Wir haben da eben von israelischer Seite einen Begriff vernommen, den auch schon Donald Trump ins Feld geführt hat, auch sein Sicherheitsberater. Und in diesem Fall stimmt mal das militärische Bild vom ins Feld führen. Es ist der Begriff Regimewechsel. Das Ziel der Sanktionen, so hören wir, ist jetzt nicht mehr die Verhinderung der Atombombe, sondern ein Regimewechsel. Hat das eigentlich jemals funktioniert, Regimewechsel durch Druck von außen?
Naja, zunächst mal, wenn wir uns die Entwicklung in der Region seit dem 11. September 2001 anschauen, wo die Amerikaner militärisch interveniert haben, zwecks Regimewechsel, dann haben wir zunächst Afghanistan, dann Irak, wo Saddam Hussein gestürzt wurde. In Syrien ist der Versuch gescheitert, das Regime von Bashar al-Assad zu stürzen. In Libyen ist Gaddafi gestürzt worden. Im Jemen ist ebenfalls sehr viel Chaos angerichtet worden durch eine Militärintervention der USA, Großbritanniens und Saudi-Arabiens. Das Bild ist also ein gruseliges. Nirgendwo hat eine Intervention von außen, hat der Versuch eines Regimewechsels die Menschen befähigt, ein besseres Leben zu führen. Die Zerstörung ganzer Staaten und die Zerstörung der Zukunft von Millionen von Menschen ist natürlich kein Rezept, um eine bessere Zukunft und mehr Stabilität zu erhalten. Aber es gilt ja offenbar die Devise Teile und Herrsche.
Aber der Begriff sagt ja eigentlich, wir wollen ein anderes Regime, einen Wechsel zu etwas Besserem natürlich, denkt man sich. Eigentlich scheint es aber ein Begriff irgendwie als Synonym für Krieg, Leid, Chaos und für Flucht zu sein.
Ja, genau so ist es. Und hinzu kommt, wenn man eine Veränderung erreichen will, wie zum Beispiel im Iran, dann muss man sich doch auf die Prinzipien des Völkerrechts berufen, dass offenbar, wenn es um Länder in der Region der arabisch-islamischen Welt geht, keine Rolle zu spielen scheint. Veränderungen können grundsätzlich nur aus den gegebenen Ländern selbst heraus erfolgen. Jeder Versuch, jede Überlegung von außen einen Regimewechsel herbeizuführen, ist ohne Wenn und Aber völkerrechtswidrig. Nur hat natürlich ein Imperium wie die USA das Privileg, dass es sich um völkerrechtliche Normen in der Vergangenheit nicht sonderlich gekümmert hat und das auch in Zukunft nicht tun wird. Der Iran hat allerdings eine andere Textur als die genannten Länder Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und so weiter. Der Iran ist ein Land viermal so groß wie Deutschland, mit 83 Millionen Einwohnern, so viel wie Deutschland, mit einer sehr stark gebildeten Mittelschicht. Die Iraner sind nicht glücklich über ihre politische Führung und das weiß selbige auch. Aber jeder Versuch, einen Regimewechsel von außen herbeizuführen oder das Land zu destabilisieren, mithilfe von Wirtschaftssanktionen oder der Unterstützung von religiösen und ethnischen Minderheiten durch deren Bewaffnung und Finanzierung, wird die Bevölkerung eher hinter das Regime stellen. Es ist ja die Bevölkerung, die den Preis zahlt für solche Regimewechselabenteuer und nicht das Regime im Iran.
Weil Sie gerade von der Textur des Irans gesprochen haben und das vorher das Wort Imperium für die USA verwendet haben, da ist ja auch noch eine Geschichte im Kopf der Iraner. Die sind ja stolze sozusagen Imperialisten über 1000 Jahre gewesen, die Perser eben. Das heißt ja nicht umsonst persischer Golf. Das ist ja die beherrschende Macht, die Hegemonialmacht dort immer gewesen.
Aber man muss sagen, dass in den letzten 100 Jahren der Iran nicht einen einzigen Angriffskrieg geführt hat, im Gegensatz zu vielen anderen Staaten in der Region. Der Iran ist immer wieder zum Spielball geworden imperialer Mächte von außen, der Sowjetunion und von den USA, von Großbritannien zuvor auch. Und es ist im Iran bis heute ein kollektives Trauma, dass die amerikanischen und die britischen Geheimdienste 1953 den demokratisch gewählten iranischen Premierminister Mossadegh gestürzt hatten, weil der 2 Jahre zuvor die Erdölindustrie verstaatlicht hatte. Das ging aus Sicht Großbritanniens und der USA nicht. Es wurde dann die Diktatur der Schahs eingerichtet mit amerikanischer und britischer Hilfe. Der Schah war der engste Verbündete der USA und Israels in der Region, bis dann 1979, zeitversetzt um 26 Jahre, die gewalttätige Antwort auf den Putsch gegen Mossadegh erfolgte in Form der Islamischen Revolution. Und diese historischen Zusammenhänge, die haben natürlich die meisten politischen Betrachter von heute nicht mehr gegenwärtig, schon gar nicht in den USA. Die Iraner haben das sehr, sehr präsent. Das alles ist für sie ein Trauma, das bis heute nachwirkt. Dieser Sturz von Mossadegh ist eine kollektive Wunde. Auch junge Iraner haben das im Sinn, wissen davon. Und das bedeutet natürlich auch, dass man allen Versuchen, von außen einen Regimewechsel herbeizuführen, mit äußerstem Misstrauen begegnet.
Gehen deshalb auch Sie davon aus, dass die neuerlichen Sanktionen, die ja eben das jetzt zum Ziel haben sollen, im Iran die Hardliner stärken?
Auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit dazu führen, dass die Gemäßigten an Boden verlieren. Rouhani, der jetzige Präsident, ist ja in jeder Hinsicht ein Gemäßigter und ein Pragmatiker, der auch in Europa ein gern gesehener Gast war während der Atomverhandlungen, die er maßgeblich mitgeleitet hat. Aber nachdem die USA am 8. Mai nun einseitig diesen Vertrag des Atomabkommens gekündigt haben, ja, wie soll er das denn seiner eigenen Bevölkerung verkaufen? Er kann ja nicht weitere Zugeständnisse machen in einer solchen Situation.
Er versucht das heute Abend im Fernsehen. Er wird eine Fernsehrede von ihm für heute Abend angekündigt. Aber ich weiß auch nicht, was er ihnen anbieten soll, was eine Eskalation irgendwie zur Folge haben könnte. Sehen Sie denn, es wird immer von den 5+1 Verhandlungen gesprochen, sehen Sie denn die Chance, dass die 1 bei diesen Verhandlungen, bei diesen ehemaligen Atomverhandlungen, nämlich Deutschland, da noch was richten kann?
Deutschland sagt zwar ebenso wie Großbritannien und Frankreich, dass man am Atomabkommen mit den Iranern festhalten wolle, aber letztendlich ist auch die deutsche Haltung eine, die sich stark an amerikanischen und israelischen Vorstellungen orientiert. Das konnte man daran erkennen, dass die Bundesregierung es dem Iran bislang verweigert hat, 300 Millionen Dollar von einer Hamburger Bank abzuheben, bevor die Sanktionen jetzt in Kraft treten. Und das verheißt nichts Gutes. Das wird wahrscheinlich folgendes Szenario sich entwickeln in den nächsten Monaten. Die wirtschaftlichen Sanktionen werden noch zunehmen. Ab November soll kein Erdöl mehr exportiert werden aus dem Iran. Aber die Russen und die Chinesen werden diesen Boykott natürlich weitestgehend unterlaufen. Gleichzeitig, wie erwähnt, wird man Minderheiten anstacheln, die Waffen zu erheben gegen das Regime. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann ist eben nicht auszuschließen, dass die Amerikaner, die Israelis, die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate möglicherweise militärisch gegen den Iran vorgehen.
Das wäre das Kriegsszenario. Vielen Dank, Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und Berater mit Schwerpunkt Nahe Osten. Regimewechsel am Persischen Golf? Fragezeichen. USA gegen den Iran. Leider keine guten Aussichten, die wir Ihnen heute bieten konnten. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Florian Schwinn. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören bei HR2 und in der ARD-App. Dort sind wir der Tag von HR2, nicht der andere.